If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Ja, herzlich willkommen zu unserem PTFU. Sieh denn, was das, was Star Wars mit einem Bomberangriff auf Talsperren zu tun hat. Ich bin der Sir Goofy und erzähle euch heute mal wieder eine wahre Geschichte. Ich habe sehr viel positive Rückmeldung auf den damaligen Vortrag über das Scheindorf bekommen. Deswegen erzähle ich häufiger im PTFU etwas so ein bisschen über Geschichte, über spannende Gegebenheiten, die ich nochmal interessant finde. Und das ist auch mal wieder so eine. Es ist eine Geschichte, die ist in Deutschland nicht so bekannt, auf der ganzen Welt sonst schon. Wir müssen uns jetzt zurückdenken ins Jahr 1943, da ist Zweiter Weltkrieg, Deutschland, Alliierte, Sowjets, so diese ganze Geschichte. In Großbritannien fliegt Luftangriffe auf Deutschland. Allerdings ist es noch 1943. Deutlich früher, da ist noch nicht so der Krieg so deutlich entschieden. Und Großbritannien fliegt Luftangriffe auf Deutschland und macht gezielte Luftangriffe auf wichtige Infrastruktur. Das ist zeitlich vor den großen Flächenbombardementen, die ihr also kennt, Städte wie Hamburg, Köln, Dresden. Das ist zeitlich davor. Großbritannien hat entdeckt, dass Staumauern auch wichtige Infrastruktur sind. Denn die sind wichtig für Industrie und die Produktion im Ruhrgebiet. Einerseits für die Wasserversorgung, für die Stromversorgung, für den Hochwasserschutz und sind auch wichtig, um die Schiffbarkeit von Flüssen zu gewährleisten, weil man damit den Wasserstand regulieren kann und den dann gleich hochhalten kann. Dass man halt auch immer mit Schiffen fahren kann. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass Staumauern sehr stabile Bauwerke sind. Und nicht bloß die Briten sind auf die Idee gekommen, dass Staumauern wichtig sind, sondern das wussten auch die Deutschen. Deswegen wurden die auch gut verteidigt mit Luftabwehr, dass man halt ankommende Flugzeuge abschießen kann. Ja, Staumauern, so habe ich mal eine. Das ist diese Möhnetalsperre. Die ist, sieht auf dem Bild hier relativ klein und nett aus, aber ist tatsächlich doch relativ groß. 650 Meter lang, 200 Meter hoch, 6,5 Meter tief oben. Unten ist sie ziemlich breit, 34 Meter. Also es ist schon ein ziemlich stabiles Ding. Das ganze Ding staut auf 126 Millionen Kubikmeter Wasser. Also auch schon eine ganze Menge. Und ja, davon gibt es nicht bloß die Möhnetalsperre, sondern es geht im Vortrag hier auch um die Edertalsperre. Die münden beide, stauen jeweils die Möhne oder die Eder auf und die münden beide in die Ruhr. Ruhr kennen wir, fließt durchs Ruhrgebiet und auch durch Essen durch. Und die Sorpe, die fließt dann irgendwann in die Weser ab. Und ja, Angriffe auf Staumauern. Genau, ein bisschen so die Theorie. Da haben wir eine Staumauer, die staut an der einen Seite ein bisschen Wasser auf, Flugzeug kommt an, schmeißt Bombe und die Bombe explodiert. Soweit, so simpel. Das Problem ist allerdings, dass die Kraft von der Explosion nach außen weggeht. Das heißt, da passiert nicht viel. Da braucht man also, wenn man da tatsächlich irgendwie Schaden anrichten möchte, und bieten das mal so durchkalkuliert für so eine Möhnetalsperre. Was bräuchte man denn, um wieder zu sprengen? Naja, eine Bombe von 10 Tonnen, die abgeworfen wird aus 10 Kilometern Höhe. Und 10 Tonnen Bombe abwerfen, das war für die damalige Zeit utopisch groß und 10 Kilometer Höhe utopisch hoch. Ja, insbesondere, weil damals Bomben abwerfen, das war nicht so von heutzutage mit Lasersteuer und GPS und genau positionieren, sondern das ist so von, ja, ich schmeiße etwas aus einem fliegenden Flugzeug heraus und gucke, was ich treffe. Da ist das aus 10 Kilometern Höhe genau so eine Staumauer treffen schon anspruchsvoll. Deswegen sie das halt verworfen haben. Gut, machen wir das von der anderen Seite her. Wieder Flugzeug, Bombe, und schmeißt die ins Wasser rein. Vorteil von Wasser ist, das Wasser, das hatte Druck, das druckt auf die Explosion und dadurch geht mehr Kraft in die Staumauer rein und das Ganze ist deutlich effizienter. Da reicht also eine 3-Tonnen-Bombe und es reicht, wenn die halt irgendwie knapp unter der Wasseroberfläche explodiert, weil unten ist die Staumauer natürlich relativ dick, aber so halbwegs ist die irgendwie so 6 bis 10 Meter dick, da kann man, das ist noch reasonable, das zu sprengen. Das heißt also, muss man eine Bombe bauen, die halt halbwegs im Wasser explodiert. Dummerweise wussten das auch die Deutschen und die haben dann Torpedofangnetze installiert. Das heißt also, die sind hingegangen und haben dann ja, Abfangnetze ins Wasser gehängt, sodass man da keinen Torpedo reinwerfen kann, der einfach dann ins Wasser geht und dann geradeaus selbst angetrieben durch bis zur Staumauer vorfliegt, und dann explodiert, sondern die werden halt von Netzen abgehalten. Das funktioniert also nicht. Was tut man also? Und da ist jemand auf die Idee gekommen von, ja, ihr kennt ja dieses Spiel mit, dass man so Steine übers Wasser fließen lässt. Wenn man so einen flachen Stein hat und den dann halt geschickt wirft, dann springt der übers Wasser und geht nicht unter. Nur springt ein paar Mal übers Wasser und titscht immer auf und versinkt nicht sofort, sondern prallt von der Wasseroberfläche ab und springt dann weiter. Und das hat sich überlegt, das könnte man für eine Bombe benutzen. Also baut man quasi so etwas, Flugzeug kommt, Bombe ab, raus und ja, die Bombe, die versinkt nicht im Wasser und bleibt im Torpedonetz hängen, sondern springt quasi über das Wasser weg und ja, bis kurz vor die Staumauer, versinkt dann, bumm, Staumauer kaputt und Gewinn. Ja, und Gewinn. Was, ja, wie macht man das? Das ist natürlich nicht so ganz einfach, weil normalerweise, wenn man eine Bombe wirft, dann springt die ja vom Wasser hoch und dann versinkt die im Wasser und springt nicht hoch. Und so eine Bombe ist ja auch ein bisschen was anderes als ein flacher Stein. Und werfen kann man die ja auch nicht so aus dem Handgelenk, sondern muss die ja mit Flugzeugen abwerfen. Springende Bombe, macht man das? Aber halt der Gedanke, man baut diese Bombe als eine runde Tonne. Und diese dreht sich entgegen der Flugrichtung. Und durch diese Drehung fällt diese Tonne leichter von der Wasseroberfläche ab. Und wenn man dann mit der richtigen Geschwindigkeit fliegt und die Bombe dann abwirft, während sie dreht, dann springt die von der Wasseroberfläche ab. Und wenn man das im richtigen Abstand aus der richtigen Höhe tut, dann springt die übers Wasser bis halt kurz vor die Staumauer und kann dann explodieren. Seht, da sind schon irgendwie sehr viele Constraints dran. Nichtsdestotrotz wurden dafür Pläne ausgearbeitet. Obwohl man da halt Schwierigkeiten hat, weil man muss halt als Pilot die exakte Geschwindigkeit, Höhe und Abstand zum Ziel wählen und das auch noch im Dunkeln, während man unter feindlichem Beschuss ist, um dann so eine Bombe abzuwerfen. Ja, tatsächlich hat man dann so Pläne gemacht. Sieht man hier. Man nimmt also sieht hier also auf der rechten Seite den Staudamm und dann sieht man das Wasser und dort sieht man die Bombe, die sich dreht. Man muss sie dann abwerfen, ja, 400 bis 450 Yards vor dem Ziel, aus einer Höhe von etwa 60 Fuß, also knappe 20 Meter. Und dann kann diese Bombe dann über das Wasser springen, bis kurz vor die Staumauer, dann stößt sie gegen die Staumauer und versinkt und kann dann explodieren. Und dann kann der Damm zerstört werden. Ja, muss man natürlich, ihr seht, das ist natürlich also eine sehr knappe Sache. Und ja, wenn man halt zu hoch abwirft, dann prallt das Wasser, prallt die Bombe nicht ab oder geht vielleicht kaputt. Wenn man sie zu früh abwirft, dann versinkt sie zu früh. Wenn man sie zu spät abwirft, dann springt sie vielleicht über die Staumauer drüber. Auch nicht gut. Das ist also eine insgesamt schwierige Sache. Wie baut man dann so eine Bombe? Ja, eine Tonne, die wird angetrieben durch einen Riemen, also kontinuierlich, wenn der Zug ist, wird die Bombe drehend gehalten mit etwa 500 Umdrehungen pro Minute und hängt an der Seite mit so Bügeln fest. Und die kann man dann mit zwei Federn, hängt mit Bügeln mit Federn fest. Und wenn man dann das Ganze auseinanderdrückt, dann wird diese Bombe gelöst und springt und wird abgeworfen. Ja, und das Ganze ist ziemlich schwierig. Denn auf der einen Seite ist das schwierig, weil damals war das halt Fliegen auf Sicht. Man musste in der Nacht angreifen, damit man nicht gesehen wird. Und da ist natürlich Navigation doppelt schwierig, weil man hat natürlich kein GPS oder so. Man muss halt irgendwie mit Kompass im Dunkeln durch die Gegend fliegen. Dabei am besten nicht entdeckt werden. Und man hat nur einen Versuch frei pro Flugzeug. Man hat natürlich so eine Spezialbombe dabei, davon hat man natürlich bloß eine. Und das ist natürlich eine große Belastung. Und es ist saugefährlich, denn auf der einen Seite muss man niedrig anfliegen, während feindlichem Beschuss. Und man muss halt ja, über das Wasser in einer sehr niedrigen Höhe, jedenfalls 20 Meter, anfliegen, eine genaue Position erreichen. Und ja, aber früher und später würde man das Ziel nicht treffen. Und das ist deswegen schwierig, weil natürlich ja, der Feind schießt zurück, das ist nicht gut. Und man hat auch ein sehr hohes Risiko, denn die eigene Bombe, die prallt ja vom Wasser ab. Und wenn die halt so hoch zurückprallt, dann kann man von der eigenen Bombe getroffen werden und alles explodiert. Und das ist auch nicht cool. Ja, und ja, nichtsdestotrotz hat man es versucht mit Positionsbestimmung bei Nacht. Und dafür hat man sich sehr geschickte Möglichkeiten ausgedacht, weil es natürlich sehr schwierig. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr sitzt da in so einem Flugzeug, ein paar Kilometer Höhe und dann müsst ihr irgendwie runter auf so ein Ziel und dann irgendwie so einen dunklen Staudamm finden über dunklem Wasser und dann das ja, 400 Yards und 200 Meter über 20 Meter über Wasseroberfläche abwerfen. Das ist schwierig. Einmal die Entfernung. Sehen wir hier ein Foto und ein Dreieck. Was haben wir nun gemacht? Ihr seht, bei diesen Staudämmen, dort sind jeweils zwei Türme. Die kann man natürlich auch gut erkennen. Und deren Abstand kennt man. Deswegen kann man hingehen und dann hat man sich also ein Gerät gebaut, so ein Ortungsgerät. Ihr seht also ein Holzdreieck mit drei Pinöppeln. Und der Gedanke ist, dass der Pilot, also der Navigator, damit das Ziel anpeilen kann. Und wenn er halt über den entfernten Pinöppel die beiden anderen Pinöppel anpeilen kann. Und wenn sich die beiden Pinöppel dort genau in Linie mit den Türmen befindet, dann ist er an der richtigen Stelle. Und ja, damit kann man also die Entfernung davon anpeilen. Hier eine Darstellung aus dem Film, die Dambusters, wo halt genau so ein Gerät benutzt wird, um dann die Entfernung von dem Ziel zu bestimmen. Das zweite Problem ist, dass man die Höhe bestimmen muss. Und das ist natürlich schwierig, weil man kann ja nicht irgendwie so ein Lot abwerfen, um zu gucken, ob man jetzt hier 20 Meter über der Wasseroberfläche ist. Dann hat man sich eine sehr schöne, aber auch gefährliche Variante auch überlegt. Ihr seht hier so ein Flugzeug über der Erdoberfläche und wieder ein Dreieck. Und das Flugzeug, das hat zwei Lampen, zwei Lichtstrahler. Und die strahlen nach unten. Das eine von vorne senkrecht nach unten und das zweite von hinten schräg nach vorne. Und weil man den Abstand von vorne nach hinten und die Winkel der Lampen kennt, kann man damit die Höhe peilen. Wenn das Flugzeug in der richtigen Höhe ist, dann schneiden sich die beiden Licht, dann decken sich die beiden Lichtpunkte am Boden genau. Wenn das Flugzeug zu niedrig ist, dann ist der hintere Lichtpunkt hinter dem vorderen Lichtpunkt. Und wenn das Flugzeug zu hoch ist, dann geht der hintere Lichtpunkt ist vor dem Flugzeug. Und dadurch kann man die Höhe dann bestimmen und entsprechend nachregulieren. Das Problem ist allerdings, es ist Nacht und jetzt baut man Lampen an sein Flugzeug dran, die halt hell leuchten, damit man seine Höhe bestimmen kann. Was natürlich ja, eine uncoole Sache ist, weil der Feind sieht das Licht natürlich noch besser als man selber. Aber es funktioniert halt sehr gut. Und deswegen hat man das so gemacht. Hier nochmal eine künstlerische Darstellung der ganzen Sache. Man sieht also hier das Flugzeug mit der Bombe, die gerade abgeworfen wird. Die beiden Türme vorne von dem Staudamm und den feindlichen Beschuss, der natürlich dann auf die Flugzeuge schießt, weil die natürlich da angeflogen kommen und zwar schon relativ lange in einer geraden Linie, damit sie halt dann da die richtige Position erreichen. Und man sieht die Scheinwerfer, die halt auf die Wasseroberfläche scheinen, um dann die Position zu bestimmen. Und man kann jetzt hoffen, dass, weil man sieht, dass der hintere Lichtstrahl vor dem vorderen Lichtstrahl ist, dass das Flugzeug, was gerade die Bombe abgeworfen hat, jetzt hart nach oben zieht. Und deswegen, dass ja, die Bombe trotzdem auf der richtigen Höhe abgeworfen wurde. Weil eigentlich ist das Flugzeug jetzt zu hoch für einen Abwurf. Hier Fotos aus, ein paar Fotos aus der Praxis vom richtigen Einsatz. Hier also die Bombe unten am Flugzeug. Man sieht sehr schön diese Tonnenform, die Haltebügel an der Seite und die Riemen, der Riemenantrieb, um die Bombe am Drehen zu halten. Und das Ganze hat halbwegs funktioniert. Also das war zu zwei Dritteln erfolgreich. Die Mühletalsperre und die Idertalsperre wurden erfolgreich bombardiert, die Sorpetalsperre nicht. Und hier ist ein Foto der Mühletalsperre mit einem Riesenloch, wo Wasser noch unten rausfließt. Hier Foto von unten, man sieht also ein Riesenloch und jede Menge Wasser ist da durchströmt. Und ein Luftfoto von dem gleichen Loch. Ihr seht, Bombe, richtiges Loch und man sieht da auch am Rand, wie viel Wasser da jetzt tatsächlich rausgeflossen ist, weil man an der Seite sieht, wie viel, um wie viel der Wasserstand da gesunken ist. Ja. Hier nochmal ein Foto von oben auf dem Damm. Man sieht also, wie breit so ein Damm tatsächlich oben ist und wie riesig dieses Loch dort ist. Und im Hintergrund auch die Uferböschung. Und wie viel Wasser da, wie viel Wasser denn jetzt tatsächlich da rausgeflossen ist, sind ganz enorme Mengen. Und das Ganze hat geführt zu einer Überflutung flussabwärts, hier also Häuser in den unterliegenden Dörfern, wo halt das ganze Dorf tief unter Wasser steht. Und hier nochmal ein Foto von der tatsächlichen also den Verwüstungen, die dadurch angerichtet wurden, als Häuser wegspült, hier mit Schutt und, liegt da noch herum und ja, die sich das Ganze anschauen. Ja, die Auswirkungen davon, nochmal zum Zusammenfassen: Es gab eine Flutwelle bis Essen-Steele. Essen-Steele kennen wir durch diese Mühletalsperre. Da sind ja hat dadurch sehr, sehr verheerende Auswirkungen gehabt. Zum so 1284 bis 1600 Tote. Genau weiß man das nicht. Vor allem halt in den unterliegenden Dörfern, weil die sich dort nicht drauf vorbereiten konnten. Tragisch davon ist, dass in Neheim ca. 1000 Kriegsgefangene in einem Lager waren, die dort gestorben sind, weil sie sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Es hat dazu geführt, dass die Stromproduktion ausgefallen ist. Es hat massive Überflutungen gegeben von Kohleminen im Ruhrgebiet. Die Kohleproduktion ist in diesem Jahr massiv eingebrochen. Allerdings ist der Wiederaufbau, weil sie jetzt richtig waren, auch sehr schnell geschehen. In wenigen Monaten unter einem immensen Aufwand wurden diese Dämme also wieder aufgebaut und wieder in Funktion gebracht. Militärisch war das Ganze gar nicht so erfolgreich, aber es war ein ganz großer Propagandaerfolg für die Briten, weil, ja, wie gesagt, die Kriegssituation, die war noch relativ unklar und das war natürlich ein sehr, sehr großer Erfolg durch so eine sehr heikle Mission, dann dort einen solchen Angriff zu fliegen. Das Ganze wurde ausgeführt vom 617. Squadron, besteht aus 19 Lancaster Bombern. Es waren 133 Soldaten beteiligt, davon sind 53 Soldaten gefallen. Es ist also, man sieht also, und drei in Kriegsgefangenschaft gekommen, die also sich per Fallschirm gerettet haben. Man sieht also, dass das eine ganz erhebliche Verlustquote ist. Also die ganze Mission war sehr ineffizient vom Aufwand her, von der Anzahl Verluste, die man da hatte. Es war also voran eine Propagandageschichte. Und das ist es auch. Es ist tatsächlich eine legendäre Geschichte. Einmal, weil es natürlich ein ambitioniertes Projekt ist. Es ist eine sehr schwierige Mission, wie wir ja gesehen haben. Es gab einen einzelnen Erfinder, das ist eine sehr gute Idee, nicht bloß durch diese rotierende Bombe, die dann vom Wasser abspringt, sondern auch durch die Navigation, sowohl mit dem Holzpeilstab und den Dampfen, um die Höhe zu bestimmen. Es war ein Geheimprojekt, es hat monatelanges Training erfordert, genau diese Flugmanöver zu fliegen. Wir haben sie tatsächlich dann auf eigenen Staudämmen Testflüge gemacht und das trainiert, diese Bombe dann richtig abzuwerfen, damit sie dann da übers Wasser springt und dann passend sinkt. Gab wagemutige Piloten, es war natürlich ein sehr schwieriges Manöver, auch fliegerisch. Es sind einige Leute dabei abgestürzt. Und es war halt insgesamt halt eine sehr schwierige Zeit, wo halt das Kriegsgeschehen noch nicht so entschieden war. Deswegen da natürlich ein solcher Erfolg und eine tolle Geschichte, natürlich eine ganz tolle Propagandageschichte ist und eine ganz tolle Werbung, um halt die Leute zu motivieren. Und bekannt geworden ist das Ding vor allem durch den Film Die Dambusters, sogar Oscars gewonnen hat, ja, und genau diese Geschichte von Entwicklung bis zum tatsächlichen Angriff darstellt. Ja, jetzt stellt ja bei euch die Frage, also was hat denn das Ganze nun mit Star Wars zu tun? War das nur Clickbait oder ist da tatsächlich was dahinter? Ja, und wenn wir uns an Star Wars Episode 4 erinnern, Big Hero, da gibt es halt so diese finale Szene, dieser Todesstern, der hat irgendwie einen Schwachpunkt. Ja, da ist irgendwie ein Lüftungsschacht und der hat 2 Meter Durchmesser. Ja, diesen Todesstern und 2 Meter Durchmesser Lüftungsschacht. Und wenn man da genau dann passend ein Torpedo reinwirft, dann explodiert der ganze Todesstern. Und da kommen dann viele kleine Einmannflieger ran mit einem Steuercomputer zur Zielerfassung, damit sie ja diesen 2 Meter Lüftungsschacht treffen und dann müssen die ganz genau zur richtigen Zeit diese Torpedos abwerfen, damit die dann da reinspringen und dann diesen ganzen Todesstern in eine riesige Kettenreaktion zur Zerstörung bringen. Ja. Ihr seht, also diese Geschichte, die ist analog zu dem, was dort damals die Dambusters gemacht haben. Und tatsächlich, das ist es auch. Dass diese Geschichte, diese Schlussszene von Star Wars, die ist sehr, sehr daran angelehnt, und zwar nicht nur von der Geschichte her, sondern auch vom Filmerischen. Das heißt also, die Szenen, die dort gedreht wurden, die sind sehr ähnlich, finden sich sehr ähnlich im Film Die Dambusters. Da kann ich zwei YouTube-Videos euch ans Herz legen. Einmal ein Vergleich, wo halt dann die beiden im Splitscreen nebeneinander hergezeigt werden, und man dann wirklich komplette Überschneidungen sieht. Und das zweite ist die Dambusters mit Star Wars Soundtrack, wo man halt so diese Schlussszenen sieht, aber dann mit dem passenden Star Wars Soundtrack hat man als Navigator halt R2-D2 an Bord. Bei solchen historischen Themen ist auch immer noch die Frage so, was ist denn davon heute noch zu sehen? Ja, da gibt es einiges. Auf der einen Seite gibt es bei der Idertalsperre ein Museum, Da ist auch das Foto von. Da steht nämlich noch so eine Bombe vor der Tür. Da kann man sich mal so anschauen, wie das so in der Realität ausgesehen hat. Es gibt zahlreiche Denkmale zur deutschen sogenannten Möhne-Katastrophe, einmal in Neheim und im Kloster Himmelpforten. Und es gibt auch Spuren des Wiederaufbaus. Das heißt, wenn man sich die Talsperren genau anschaut, dann sieht man, wo das Loch war und wo was wieder geflickt wurde. Vor allem an der Ethertalsperre ist das wohl sehr gut zu sehen. Das heißt, da kann man einen Ausflug hin machen und sich das Ganze mal anschauen. Ja, soweit mein Vortrag. Vielen Dank fürs Zuhören.
Chaos Computer Club!
Better, you're gonna have to stand.